Talks und die Welt.
SBS Talkrunde.
Das interessiert mich sehr.
Ich kann viel erzählen und viel sagen, aber da steht noch nichts fest.
Wenn die sich wirklich streiten würden oder auseinandersetzen würden.
Ich komme mit der Theorie und sage, also die dürfen das gar nicht sehen.
Das ist das.
Gott und die Welt.
Sie hören SBS Radio rund um Australien mit Christian Fröhlicher und damit sage ich guten Abend live im Studio Dr. Leo Kretzenbacher von der Universität Melbourne, der Immobilienmakler Hans Henkel und Dr. Klaus Wiegel, Wirtschaftsexperte. Guten Abend, die Herren.
Guten Abend.
Das Budget der Regierung, eigentlich weiß man 24 Stunden vor der Verkündigung noch relativ wenig, weniger als in anderen Jahren.
Ja, dieses Jahr war die Regierung sehr viel zurückhaltender und nur in den letzten paar Tagen wurden so einige Krümel für die Journalisten herausgelegt.
Genau, für Leute wie uns. Ja. Und das bringt uns zu den wenigen Dingen, die bereits verkündet wurden. Das eine ist diese Anhebung des Thresholds, also der steuerliche Betrag, der bisher bei 80.000 Dollar Jahreseinkommen lag, 37% danach, wird hochgehoben.
Also für den Spitzensteuersatz.
Für den Spitzensteuersatz, der geht dann halt erst später los. Und wie Chris Bowen sagte, ist das aber etwas, was eigentlich nur 25% der Australier dann auch wirklich ihnen was bringt.
The median income in Australia is about 64,000 and the average income of all wage earners is about 60,000 and about 75% of income earners would miss out on a tax cut which cut in at 80,000. The Treasurer appears unaware of that.
Ja, was halten die Herren von dieser Kritik, dass es eben nur die eine Maßnahme für die Bestverdienenden in unserer Gesellschaft ist, diese Anhebung des Spitzensteuersatzes?
Also
halt Anhebung des Thresholds, ja. Wo er dann beginnt, ja.
Also das ist sicher der Fall. Die Frage ist eben, in welchem Zusammenhang steht das? Wie ist das eingebettet in den Rest des Budgets? Also solange man nur diese kleinen Dinge weiß, kann man überhaupt nicht sagen, ob das positiv oder negativ ist. Es könnte eingebettet sein in Dinge, die das positiv machen. Also wenn gleichzeitig andere Sachen zurückgefahren werden, die Spitzenverdiener bekommen, zum Beispiel.
Zum Beispiel Superannuation?
Sowas, ja.
Da kann etwas kommen, denn das Superannuation-Regime ist sehr freizügig und gibt hohes Einkommen und Steuerfreiheit. Da schielt die Regierung drauf, dass sie da ein paar Schrauben anziehen könnte. Hat im Vorfeld ja schon einiges ausgeschlossen, aber die eine oder andere kleine bittere Pille könnte kommen.
Mhm. Klaus, ist das eine gute Sache, wenn das kommt? Also dieses Zurückfahren der Konzessionen für Bestverdiener, was die Superannuation angeht?
Kommt immer drauf an, wo man steht. Für Leute, die gut Geld verdienen und Geld haben, ist
aber
das nicht.
Aber für die Wirtschaft,
so
bringt das was?
Auch für die Wirtschaft,
weil die,
man
die,
würde sagen, im Sinne von Steuerfairheit würde es bestimmt besser sein, Leuten, die Geld haben, einige Steuern, die Steuern zu erhöhen, als kleineren Einkommen, Leuten mit kleineren Einkommen, wie das letztes Mal bei dem Abbott Hockey Budget gewesen ist, wo ein sehr starkes Gefühl von Unfairness war. Und diesmal versucht die Regierung, das so ein bisschen umzusteuern, so dass man auch die Leute, die mehr Geld verdienen, dass man denen einige Steuererhöhungen zuschiebt.
Mhm. Kann man es salopp sagen, dass die Bestverdienenden eh für die Liberals stimmen und Turnbull gar nicht auf ihre Stimme angewiesen ist? Dass er also eher in der Mitte die Stimmen sucht, die er braucht, um
am
2. Juli dann gewählt zu werden, falls die Wahlen dann auch wirklich dann ausgerufen werden.
Du sprichst hier das Grundproblem an. Ein Budget in der Wahlkampfzeit ist immer sehr, sehr problematisch, weil die Gefahr natürlich besteht, dass das nationale Interesse hinter dem parteitaktischen Interesse zurücksteht. Und das ist für ein Budget, das eben nicht nur für ein Jahr ist, sondern für mehrere Jahre im Vorhinaus auch eine andere Regierung dann festlegen würde, sehr, sehr problematisch, denke ich. Also es gehört sich eigentlich nicht, würde ich sagen. In dem Moment, wo eine Wahl wirklich verkündet ist, darf eine Regierung ja keine so weitreichenden Entscheidungen mehr treffen. Aber diese Art von Vorwahlkampf, in der dieses Budget verkündigt wird, ist meiner Meinung nach sehr problematisch.
Und die großen Knacknüsse, Negative Gearing, Salary Sacrificing, die werden ja nicht angefasst, eben. Nicht?
Davon kann man ausgehen. Wir sind 2 Monate vor der Wahl und man kann davon ausgehen, dass nur kleine Rosinen oder kleine bittere Pillen geworfen werden. Die Gefahr, dass da irgendwas falsch läuft im Vorfeld, ist viel zu groß.
Ist das klug? Also, oder würden sich da Änderungen aufdrängen? Ist das Negative Gearing zu großzügig in Australien?
Im Vergleich zur Welt ist das Negative Gearing durchaus großzügig. In allen europäischen Ländern kann man Verluste aus Immobilien nicht gegen das persönliche Einkommen abschreiben. Es gibt dort Einkommensklassen, das ist vollkommen normal. Man kann also nur Verluste aus Immobilien gegen Gewinne aus Immobilien setzen und kann das persönliche Einkommen nicht querrechnen.
Labour hat ja versprochen, das Negative Gearing anzugehen, wenn die Partei gewählt wird am 2. Juli. Kann man mit dieser Maßnahme Stimmen gewinnen oder ist das Suizid?
Ich denke, dass man durchaus damit Stimmen gewinnen kann, vor allem bei den Leuten, die eben nicht davon profitieren. Es ist,
und das ist ja die Mehrheit,
denke ich.
Die Mehrheit hat
keine Studie des Grattan Instituts richtig verstehe,
Wohnungen oder Häuser.
Wenn ich die Studie des Grattan Instituts richtig verstehe, ist das tatsächlich eine Minderheit und eine reiche Minderheit, die davon tatsächlich profitiert. Das hat Malcolm Turnbull ja nicht akzeptiert, diese Zahlen, aber ich verstehe das so. Und damit kann man jedenfalls Stimmung machen. Ob man damit Stimmen gewinnen kann, weiß ich nicht.
Also Labour will das für nur noch für neue Häuser und neue Wohnungen zulassen und nicht mehr für gebrauchte Häuser und Wohnungen. Und alles, was jetzt schon besteht, das wird weiter bestehen dürfen. Also das sogenannte Grandfathering. Die Liberalen sagen ja, wenn Negative Gearing nicht gerade abgeschafft, aber wenn es Konzessionen da gibt, Änderungen, dann würden die Hauspreise nach unten purzeln. Was sagt der Immobilienmakler dazu?
Das tun sie mit allergrößter Sicherheit nicht, zumal auch heutzutage das Negative Gearing ja dadurch entschärft ist, als dass die Zinsen so niedrig sind. Sie müssen ja schon dramatisch viel Kredit aufnehmen, um überhaupt mehr Zinsen zu haben als Erträge. Und das überlegt sich natürlich der Normalverdiener, ob er sich mit einer solchen Schuldblase umgeben möchte. Also so dramatisch kann es überhaupt nicht sein und die Hauspreise werden durch ganz andere volkswirtschaftliche Aspekte gefördert als durch dieses Negative Gearing. Das Bevölkerungswachstum, der Kapitaldruck von außen, sind da die sehr viel stärkeren Kräfte.
Aber da könnte man auch mit einer anderen ökonomischen Erfahrung rechnen, wenn die existierenden Häuser, wenn man da nicht mehr investieren kann und die meisten Leute nur in neue Häuser oder Apartments investieren können, würden wahrscheinlich sehr viel mehr neue Häuser gebaut werden. Und im Augenblick haben wir so eine Balance zwischen Angebot und Nachfrage, aber wenn plötzlich sehr viel mehr Angebot auf den Markt kommt, wie in Amerika in 2004 bis 2007, und man plötzlich ein Überangebot durch die Negative Gearing von neuen Häusern und Apartments bekommt, dann könnte das schon den ganzen Markt sehr beeindrucken. Was man auch machen könnte, man könnte eine sehr viel ausgewogenere Politik mit der Negative Gearing machen. Man könnte zum Beispiel sagen, jeder kann ein Haus Negative Gearing machen oder man könnte da die Abschreibungen auf 25.000 oder $50,000 vom Arbeitseinkommen reduzieren. So, es gibt eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man machen könnte, ohne das nun total einzustellen oder für den Extremweg zu gehen, den die Labour-Partei will.
Mhm. Ich denke, die fiskalische Steuerung von solchen großen Mechanismen wie Wohnungsmarkt oder auch eben damals der Versuch von Labour, die den überhitzten Mineralienmarkt durch die Super Profits Tax zu steuern. Ich denke, das ist gar nicht so effektiv. Oder ich denke, so viel kann die Politik ja gar nicht machen. Also so viele Möglichkeiten hat sie gar nicht. Ich glaube, da läuft vieles außerhalb der möglichen politischen Einflussnahme.
Da schließe ich mich sehr stark an, dass die Auswirkungen der politischen Hebel gar nicht so groß sind wie der Rest der volkswirtschaftlichen.
Ja. Zurück zu Malcolm Turnbull. Er sagt, worauf es im Budget morgen Abend wirklich darauf ankommt, nämlich auf Folgendes.
My government's economic plan is to ensure that Australia continues to make its successful transition from an economy that has been fired up by an unprecedented mining construction boom to one that is more diverse and takes advantage of the great opportunities of the 21st century economy. Every lever of our policy is directed at making our economy more innovative, more competitive, more productive, so we can deliver the great jobs and great opportunities.
Hören Sie zu und diskutieren Sie mit. Laden Sie die SBS Radio App herunter. Hören Sie uns live oder on demand. Machen Sie mit bei Umfragen. Kontaktieren Sie uns kostenlos im App Store und bei Google Play.
Gott und die Welt.
SBS Talkrunde.
Nach wie vor im Studio Leo Kretzenbacher von der Uni Melbourne, Hans Henkel, Unternehmer, und Klaus Wiegel, Wirtschaftsexperte. Wir diskutieren das Budget der australischen Regierung und die Frage, wohin Australien steuert in den nächsten Monaten und Jahren. Denn es wird ja voraussichtlich gewählt am 2. Juli, wenn alles klappt. Und ein Thema, das da bestimmt im Wahlkampf auch auftauchen wird, sind diese Ausgaben für die Landesverteidigung. Sprich 50 Milliarden Dollar für 12 U-Boote. Das sind 2.000 Dollar pro Steuerzahler. Braucht Australien wirklich diese französischen U-Boote?
Christopher Pyne braucht sie.
Warum?
Weil es seinen Platz im Parlament sichert. Weil er für Südaustralien zuständig ist und weil natürlich in Südaustralien eine massive Arbeitslosigkeit herrscht.
Kann man das so einfach sagen? 50 Milliarden als Arbeitsplatzbeschaffung und
das ist ein bisschen überspitzt gesagt, aber wir wissen bis heute noch nicht, wie viel davon tatsächlich in Südaustralien bleiben wird. Diese Antwort hat Malcolm Turnbull verweigert beim 7:30. Er konnte es nicht sagen. Was davon letztlich tatsächlich der australischen Bevölkerung zugutekommen wird, wissen wir gar nicht.
Hans Henkel, kann man Australien mit 12 U-Booten verteidigen?
Nein, aber jede Waffengattung hat ihre Ersatzbeschaffungsmaßnahmen. Wir hatten vor 15 Jahren das Fregattenthema. Es ging um ähnliche Beträge, es war ähnlich aufregend. Wir werden Panzerthemen bekommen. Und wir werden auch andere Armeeausrüstungsthemen bekommen. Im Moment sind es die U-Boote. Aber im Großzusammenhang ist auch dieser hohe Betrag eben normal im Verhältnis zu des Gesamtvolumens eines Verteidigungsthemas.
Die Verträge wurden heute in Canberra unterzeichnet. Und ThyssenKrupp ging leer aus. Kommt das überraschend? Haben Sie das registriert?
Es war sehr schwierig, denke ich. Auch in diesem Bereich gab es kaum vorher Informationen, wer gewinnen würde oder nicht. Außer eine Woche vorher kam es raus, dass die Japaner nicht dabei waren. Es ist für Laien sehr schwer zu sagen, welche Boote die besseren gewesen sind. Aber und natürlich, warum hat Australien 12 U-Boote? Warum kommen wir dazu und werden so sehr, sehr teure Flugzeuge kaufen, was wahrscheinlich relativ wenig für Australien nutzen wird. Man muss das ökonomisch sehen, wie viel will man für die Verteidigung ausgeben. Die Amerikaner wollen von ihren Partnern 2% vom Bruttosozialprodukt haben, was sehr, sehr viel ist. Je weniger man ausgibt, desto besser ist es für die Wirtschaft, weil Verteidigungsausgaben im Prinzip Konsumausgaben sind, die wenig positiven Beitrag für die Wirtschaft leisten.
Weil Australien keine eigene Rüstungsindustrie hat, keine bedeutende?
Oh, allgemein, man kann das sehen, zum Beispiel mit den Kriegen, wenn Flugzeuge abgeschossen werden, Bomben geschmissen werden, die gehen kaputt und zerstören sehr viel, aber es wird nichts Positives davon herkommen, wenn man das Geld nehmen würde und neue Gebäude oder Schulen oder neue Autobahnen bauen würde, das würde positiv für die Wirtschaft sein, aber Verteidigungsausgaben, die werden ausgegeben und dann haben sie wenig Ökonomenwert.
Ich finde es interessant, dass Sie Schulen erwähnt haben. Ich meine, wir wissen ja, dass es ist gestreut worden, dass es 1,2 Milliarden für Bildung geben soll. Was die Regierung nicht sagt, ist, dass natürlich das ein Bruchteil dessen ist, von den 30 Milliarden, die die Abbott-Regierung erstmal von der Bildung gestrichen hat aus dem Bildungsbudget. Und das muss man auch im Verhältnis zu diesen 50 ja, Milliarden genau. für die U-Boote sehen. Die Frage ist, wenn Malcolm Turnbull von Innovation spricht, abgesehen davon, dass jemand, der das lahmste Broadband der industrialisierten Welt zu verschulden hat, dass der von Innovation spricht, ist sowieso schon ein Witz. Aber wenn er von Innovation spricht und dann eben nicht in die Bildung investiert, das halte ich für außerordentlich widersprüchlich, würde ich sagen.
Viele sind ja enttäuscht, sagen wir es offen, von Malcolm Turnbull, auch auf der linken Seite des Spektrums. Viele hatten sich sehr viel von ihm erhofft. Eigentlich hat er ja bis jetzt sehr, sehr wenig gemacht. Warum eigentlich in all den Monaten?
Ja, es sind ja nur Monate. Also wir sind ja da noch gar nicht fortgeschritten auf dem Gebiet. Und wir kämpfen ja einer schwächer werdenden Ertragslage Australiens entgegen. Und all diese Worte wie wir brauchen jetzt Innovation und Neuentwicklung und neue Erfindung von uns selbst ist der verzweifelte Versuch, uns in andere Gebiete hinein zu verlagern, auf denen es wieder Erträge gibt. Denn die Erträge aus dem Rohstoffbereich brechen ein. Unsere Ausgaben sind gleich hoch wie vorher. Die sind gar nicht extrem hoch, aber sie sind gleich hoch wie vorher. Wir haben Defizite, weil die Ertragslage nicht da ist. Und wir müssen die Erträge aus neuen Bereichen finden. Wir können sie nicht beim Namen nennen. Deswegen suchen wir mit diesen abstrakten Begriffen nach dem, was uns in Zukunft tragen wird.
Mhm. Bildung haben wir erwähnt. Könnte es auch die Landwirtschaft sein? Also Australien könnte doch ein fantastischer Markt sein, oder Exporteur sein von Landwirtschaftsgütern für die Welt.
Ja. Sind wir schon. Nicht wenn wie in Liverpool, wo die ertragreichen Böden sind, wo dann Kohle abgebaut wird und die Scholle zerstört wird. Ich meine, es gibt nicht so weit. Ich meine, Australien, in dem Kontinent gibt es nicht so unheimlich viel fruchtbare Böden, dass wir uns das leisten können. Ich denke nicht, dass der landwirtschaftliche Export massiv gesteigert werden kann in Australien.
Obwohl mit neuen Innovationen und so weiter und Verbesserungen wird das bestimmt schon sein. Und wir sehen sehr viel von diesem Ideenboom, dass es mittlerweile sehr viele Bereiche auch vom Venture Capital und so weiter, dass die in den Agrarbereich hineingeht, um Erträge zu erhöhen, sodass man nicht die Flächen ausweiten kann, aber die Erträge pro Flächen sehr stark erhöhen kann oder andere Produkte anbauen kann, die eine viel bessere Einnahme für Australien bringen, als was wir im Augenblick durch, sagen wir, Wolle und Weizen bekommen.
Aber gerade die ausländischen Investitionen, und jetzt gab es gerade das chinesische Beispiel, da wehrt sich ja Australien mit Händen und Füßen. Ist das klug?
Da geht es eben nicht um die Steigerung der Ertragsfähigkeit, sondern geht es um eine Umverteilung des Eigentums an diesen Kapitalgütern. Und das will man nicht in Australien.
Also kein Ausverkauf der Heimat, um so ein Schlagwort zu benutzen?
In diese Richtung.
Aber zum Teil war es eben auch sehr hypokratisch, vor allen Dingen mit dieser großen Milchfarm in Tasmanien, die für von 100 Jahren von den Engländern gemanagt worden ist. Dann hat sie den Neuseeländern gehört und als die Neuseeländer dann keinen Käufer in Australien gefunden haben und haben sie es den Chinesen verkauft, da wurde jeder gesagt, oh, wir wollen das nicht an die Ausländer verkaufen, während die Farm schon vor über 100 Jahren im ausländischen Besitz war. Mhm.
Andere Frage, was wünschen Sie sich in 24 Stunden? Eine Maßnahme vielleicht, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, etwas entweder auf der Ausgabenseite oder auf der Einnahmeseite?
Also ich wünsche mir, dass dieses Schlagwort Hund Innovation vielleicht ein bisschen Hintergrund hat. Es gibt tatsächlich Wachstumsindustrien. In Deutschland haben wir gesehen, dass eine Energiewirtschaft umgebaut werden kann von einem Industriestaat, der viel, viel stärker von Rohstoffen abhängig war. Und dass Australien also natürliche Energien nicht nützt, ist vollkommen lächerlich eigentlich, nicht? Also bei der Sonnenenergie, die wir in Australien zum Beispiel haben, da müsste Geld ran, da müsste investiert werden, das sind Zukunftsindustrien. Und genauso wie Malcolm Turnbull in Geiselhaft ist praktisch vom rechten Flügel seiner Partei, gegen den er ja auch nicht regieren kann, so ist meiner Meinung nach die australische Wirtschaft immer noch ein bisschen in Geiselhaft durch fossile Energien. Und das, ich würde es mir sehr wünschen, aber ich bin Realist genug, um nicht dran zu glauben, ans Christkind.
Klaus?
Ja, ich würde hoffen, dass wir mehr Steuergerechtigkeit in Australien bekommen, so dass wir versuchen, mehr die Leute zu besteuern, die den Steuerbetrag tragen können, anstatt zu versuchen, von den Massen der Steuereinnehmern noch ein bisschen mehr zu bekommen.
Und Hans?
Ich wünsche mir weiter stabile Planungssicherheit. Das Phänomen rein in die Kartoffeln und raus aus den Kartoffeln ist in Australien oftmals groß. Also die ruhige Hand und die ruhige, stabile Perspektive ist sehr viel mehr wert als hektisches Rumentscheiden an Parametern, die dann wieder in Kürze verändert werden müssen.
Mhm. Wünschen Sie sich etwas im kulturellen Bereich, die Künste, the arts? Ich weiß, oder unsere Hörer wissen, Sie sind nicht nur ein erfolgreicher Unternehmer, Sie sind auch ein sehr initiativer Kulturmäzen und haben da bestimmt ganz tolle Einblicke und vielleicht auch Ideen.
Auch dort wünsche ich mir Kontinuität und eine ruhige Hand. Es ist schon viel damit getan, dass die Regierung die Kunst auch verbal fördert und ihr beispielhaft vorsteht. Es geht nicht nur um aggressive Millionen, die an irgendwelche Kunstgruppen verteilt werden, sondern es geht um die Werte, die proklamiert werden.
Ein letztes Thema vielleicht noch, so ein bisschen the white elephant, also etwas oder die heilige Kuh, die niemand anrührt. Die multikulturellen Firmen, nicht multikulturellen, die multinational Firmen, die in Australien auch natürlich präsent sind, Google, Apple und so weiter, Amazon, dass die sehr, sehr wenig Steuern bezahlen, ist bekannt. Und weshalb hat keine Regierung oder Opposition den Mut, das anzugehen? Da könnte man doch wahrscheinlich Hunderte von Millionen reinholen.
Erstens denke ich, gibt es ein bisschen Filz da. Ich meine, die Leute kennen sich, glaube ich, alle recht gut. Aber zum anderen ist es eben so, dass keiner den Anfang machen will. Ja, weil natürlich das Kapital ein
also
scheues...
Kein Land.
Ja, das Kapital ist das scheue Reh, das halt dann schnell in einen Briefkasten auf einer karibischen Insel flüchtet. Und wenn es da nicht tatsächlich eine Übereinkunft gibt von mindestens den G20 oder der OECD, wenn da einer ausschert, wie das in Europa mit Luxemburg der Fall war, dann ist so eine Vereinbarung auch nichts wert. Dann traut sich natürlich kein einzelnes Land. So verstehe ich das als Laie jedenfalls.
Also ich glaube durchaus, dass alle Hebel längst in Bewegung sind, diese Firmen mehr Steuern zahlen zu lassen. Nur, das ist sehr schwierig zu verstehen, welche Wertschöpfung diese Firmen haben. Und das Thema des Transfer Pricing, dass sie eben sich selbst möglicherweise in Australien höhere Aufwendungen berechnen, als sie wirklich haben. Und dass sie intern ihre Produkte für vielleicht zu wenig oder zu hoch nach draußen verkaufen. Das ist durchaus bekannt, aber ist die Beweislast, dass es so ist, nämlich das Transfer Pricing Griff zu bekommen, ist in einem demokratischen System nicht ganz einfach zu beweisen.
Aber wer weiß, vielleicht wird das ja eine Überraschung, morgen Abend plötzlich so eine Google-Tax oder sowas.
Unwahrscheinlich, aber das Schlimme ist, mit den Amerikanern, die wissen, dass die großen amerikanischen Gesellschaften ihre Dollars in Irland versteuern und nicht nach Amerika bringen und dort keine Steuern bezahlen. So, alle verlieren dabei.
Ja, ein Thema, das uns auf der abhalten wird, die steuerliche Belastung der multinationalen Firmen. Das war es gewesen für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, Leo Kretzenbacher, Hans Enkel und Klaus Wiegel. Bis dann, ich bin Christian Fröhlicher. Tschüss.